Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. House of the Dragon ist mit der zweiten Staffel zurück und das bedeutet auch, von Filmpalava gibt es wieder Folgenbesprechungen zu den einzelnen Episoden. Heute mit der ersten, ein Sohn für einen Sohn. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava House of the Dragon Staffel 2. Die erste Folge ist endlich raus. Und für alle, die nicht die EM gucken wollen, aber auch für die, die die EM gucken, ist natürlich House of the Dragon ein größerer Pflichtpunkt. Marcel, was war denn dein erster Eindruck der ersten Folge?
Ich würde sagen, ähnlich wie bei der ersten Staffel. Da war es ja auch so, dass ich die erste Folge geguckt habe und dachte so, ja, doch. Das gefällt mir, was ich da sehe. Und dann so richtig drin war ich dann so in den darauffolgenden Folgen. Also es hat so ein bisschen gedauert, um für mich reinzukommen. Ich glaube, ist bei mir bei dieser ersten Folge ähnlich. Aber ich war schon gefühlt schneller drin als bei der ersten Staffel. Einfach weil natürlich du die Charaktere wieder siehst, die man gefeiert hat in Staffel 1. Und man hat jetzt so lange darauf hingefiebert, okay, wie geht's jetzt weiter? Ist ja auch durchaus so, dass Staffel 1 relativ imposant geendet ist und von daher doch, also ich bin am Start und ich freue mich auf jeden Fall, auch auf den Talk jetzt gleich.
Da freue ich mich auch drauf. Ich finde, die haben die zweite Staffel sehr solide und dann auch noch mit einem kleinen Paukenschlag angefangen, tatsächlich. Ich habe fast vermutet, dass sie damit anfangen und ich finde, es ist sehr gut gelungen und ich habe jetzt schon wieder richtig Bock auf die Staffel. Und ich finde schon wieder in der Folge schon wieder so viel Komplexität und so viel diskussionswürdiges Material. Also gerne reinstarten.
Gerne reinstarten, ja. Und reinstarten werden wir mit dem Intro, weil da würde ich gerne mit euch drüber quatschen. Das ist ein neues. Und ich muss sagen, ich finde es sehr viel cooler als das alte. Das alte hat mir auch einfach nicht so gefallen. Und es wird jetzt gezeigt, die Geschichte von House Targaryen auf einem Wandteppich?
Ja, würde ich sagen, so ein Wandteppich, die da überall halt in dem Schloss auch immer an den Wänden hängen.
Ja.
Habe ich jetzt auch so interpretiert. Beziehungsweise es scheint vielleicht auch ein ganz normaler Teppich zu sein, weil ganz am Ende sieht man ja, wie man so mit einem Kameraschwenk quasi auf den Thron und der Thron steht da drüber und das ist quasi der Boden, der zu dem Thron führt. Mhm. Vielleicht ist es ein ganz normaler Teppich. Aber ja. Aber ich finde es von der Idee her auch cooler als dieses CGI-Blut, was da irgendwie diesen Turm da runterläuft. Und gibt noch ein bisschen der ganzen Sache noch mehr so was Geschichtsträchtiges. Das passt irgendwie super gut vom Vibe.
Ich finde auch, hat mich wieder ein bisschen mehr erinnert an das Game of Thrones Intro. Und das mochte ich eigentlich immer sehr. Also das fand ich immer sehr, sehr cool gemacht. Und es hatte von mir wieder mehr diesen Vibe irgendwie. Dass sich halt die Sachen da einfach so bilden und dann diese Fäden sich so verändern und so. Und das fand ich schon cool. Also ich habe es jetzt wirklich auch nur einmal gesehen, deswegen ich werde es mir die nächsten Male nochmal genauer anschauen, was es da noch so zu entdecken gibt. Oft gibt es ja doch einige Feinheiten noch, die einem so im ersten Mal sehen gar nicht auffallen. Aber vom Stil her gefällt es mir auf jeden Fall.
Und es könnte ja auch sein, dass da von Folge zu Folge was dazukommt. Das finde ich auch nochmal spannend, weil ganz am Ende sieht man ja beispielsweise den Tod von Lucerys aus Staffel 1, wie der von Vaga getötet wird. Ich glaube, man hätte an jeder möglichen Stelle mal pausieren können und gucken können.
Ja, ich hab ein bisschen immer pausiert und geguckt tatsächlich. Also das da ist wirklich schon sehr viel drin und ich wette, es wird jetzt mit jeder Folge minimal anders werden. Mhm. Und dann ist es quasi wie früher bei Game of Thrones, dass du irgendwie, du kriegst einen besseren Überblick über die Serie durch das Intro und das war früher in der Staffel 1 nicht so.
Überhaupt nicht.
Und deswegen finde ich das schon einen großen Schritt nach vorne. Hätten sie jetzt doch ein eigenes Soundtheme, also eine eigene Musik für die Serie? Ja. Also man ist meckern auf hohem Niveau, weil das Game of Thrones-Thema natürlich mega gut ist.
Aber ja, ich meine, kann man auch, finde ich, drüber streiten. Auf der anderen Seite verknüpft es das halt auch mehr miteinander. Ne? Dann wirkt es halt schon wie eine Welt. Und ja, ich befinde mich wieder in dieser Welt. Und für mich gibt das Intro mir schon noch dieses Gefühl, okay, ich bin jetzt wieder in dieser Welt, die ich ja schon kenne. Also sowas Bekanntes zu nehmen, hat ja auch seine Vorteile.
Und egal wie Game of Thrones war, dieser Song ist der Hammer.
Ja.
Also ich möchte mich da nicht beschweren. Ich finde das geil.
Das stimmt. Also, Daumen nach oben für das Intro. Sehr cool.
Ja, und dann geht's auch mehr oder weniger richtig los. Ein Rabe fliegt nach Winterfell. Und da haben wir ein kleines Voice-Over von Kriegan?
Also auf Englisch heißt er Kriegan Stark.
Kriegan Stark.
Ja.
Und es geht erstmal ganz kurz um die Nachtwache. Das fand ich spannend, mit den Steinen.
Mit den Steinen?
Wo die die Steine aus den Beuteln ziehen.
Ach so, ja, ja.
Ja,
mit diesen,
ja.
Jeder Zehnte.
Ja. Genau.
Ja. Geht zur Nachtwache quasi. Also zur Night's Watch. Ja. Aber habt ihr auch direkt Gänsehaut bekommen, als das Musikthema von Winterfell gespielt wurde? Mhm. Ich schon bei dem ersten, als man die Bäume gesehen hat und diese, was ist das, eine Bratsche oder sowas? Oder so eine Cello oder sowas? Dieses tiefe Cello-Thema ist es, glaube ich. Das kommt dann direkt zu Gänsehaut. Ja, geil, wir sind in Winterfell. Und da sind wir gar nicht in Winterfell, sondern an der Mauer direkt quasi. Aber,
ja. Quasi, ja, wobei es nimmt ja kurz den Umweg, ne, über diesen Beutel und dann kommt kurz die Wanderung und dann ist man da. Also vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, es ist allen klar, aber wir machen natürlich jetzt Hardcore-Spoiler-Talk, nur dass das auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, für alle klar ist, dass jetzt keiner sich am Ende beschwert, hey, nur nochmal als kleinen Disclaimer.
Ja.
Aber ja, fand ich auch eine interessante Szene, wie sie dann da auch wieder hochfahren und so und dann, ja, die Szene quasi auf dem Aussichtspunkt da oben.
Mhm. Ich noch einen Schritt zurück. Ich wollte sagen, was ich cool fand, ist diese Gegenüberstellung von, wie es halt zu der Zeit, wie die Nachtwache da noch wahrgenommen wurde und als quasi als Ehre empfunden wurde, auch wenn dann jeder Zehnte gezogen wurde. Aber es hatte da offensichtlich noch ein anderes Standing und war noch eine ernsthaftere Sache als zu der Zeit von Game of Thrones. Und auch die Sache, dass halt Kraggen Stark dann wirklich an der Mauer ist, ist halt auch schon so ein Hinweis darauf, die haben das noch ernster genommen zu dem Zeitpunkt. Und fand ich cool, da kriegt man direkt ein Gefühl, dass die Mauer halt in anderen Zeitpunkten in Game of Thrones viel wichtiger war als zu dem Zeiten von.
Und es waren ja zufällige Personen, die gezogen wurden und nicht Verbrecher, wie das später ist.
Ja.
Genau. Macht auch nochmal einen kleinen Unterschied.
Ja, und also da kann man jetzt eigentlich direkt dann wieder an diesen Dialog halt anknüpfen. Da geht es ja auch darum, dass man halt sagt, naja, die Mauer, die hat schon ihre Daseinsberechtigung. Und zwar nicht nur vor so ein bisschen Kälte und so zu schützen, sondern vor dem Tod.
Vor dem Tod.
Genau.
Ja, da fand ich spannend in dem Gespräch, in dem Lucerys, ne? Nee, Jace.
Weil Lucerys ist gestorben.
Genau. In dem Jace, die wollen ja, sag ich mal, Team Stark, also den Norden, sag ich mal, auf die Seite holen. Und ich fand es spannend, wie die dann zurückwirkend von vor 100 Jahren, wo Aegon der Eroberer da war, dann davon sprechen, wie da die Drachen auch waren. Das war ja ein bisschen anders, haben die das Knie da beugen müssen, aber dass die Drachen nicht über die Mauer fliegen wollten.
Mhm.
Das fand ich
spannend. Aber ich glaube, das war nicht bei Aegon, ne? Das war, glaube ich, bei Jaehaerys und Queen Alessandra, oder?
Ah, das kann sein.
Achso, das ist später.
Aber ja.
Nur später Targaryens, aber ja.
Da darfst du Geschichtsnerden.
Ja, das ist so ein bisschen, gibt es noch eine ganze Backstory zu, aber das sprengt dir den Rahmen. Aber ja, dass da diese Magie irgendwie in der Mauer ist und dass die Drachen irgendwie das fühlen können, dass da irgendwas hinter der Mauer ist, was auch die bedroht tatsächlich, fand ich auch cool, ja. Ich fand es ein bisschen schade fast, wie schnell dieses Gespräch schon vorbei war.
Ja.
Weil es gibt ja mehr Futter da tatsächlich. Will ich jetzt aber auch nicht viel drauf eingehen, weil ich weiß nicht, eventuell kommt da auch noch was dazu. Weil die werden ja Kraggen Stark nicht eingeführt haben jetzt, um den die ganze Staffel nicht mehr zu zeigen.
Mhm.
Deswegen, da gibt's noch mehr Futter eigentlich geschichtstechnisch. Und das kommt vielleicht noch. Aber es war cool zu sehen, dass Jace halt auch so ein bisschen älter geworden ist wieder und so ein bisschen reifer da.
Mhm.
Das hat das sehr gut eingeführt.
Obwohl eigentlich ja nicht viele Stunden vergangen sind.
Ja, ja.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es war auch primär, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Gespräch stattfindet, weiß er das ja noch gar nicht mit Lucerys. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen, um einzuführen, wie er die Nachricht quasi erhält. Also wir sehen ihn ja dann recht lange nicht und dann da kommen wir später zu. Aber ich glaube da, weil die Szene endet ja quasi damit, dass der, wie heißt der Name nochmal, der Stark?
Kraggen,
dass der eben diese Nachricht erhält. Also so wirkt es auf jeden Fall, als würde er diese Nachricht eben bekommen. Und dann damit endet ja quasi dieses Gespräch dann auch.
Ist euch aufgefallen, dass der sich von der Sprechweise her ultra krass an Ned Stark angepasst hat? Also dieses mit diesem richtigen Akzent, wie er halt auch Ned Stark gesprochen hat, das hat man zwar gemerkt so richtig, dass er das sich da Mühe gegeben hat, aber fand ich trotzdem cool. Also
hast du auf Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Oh. Ah, okay. Ja, da kann ich nicht zu sagen. Ah, okay.
Nee, ich fand's auch nicht schlecht, aber ich hatte auch, das war mir teilweise fast schon Hauch zu
aufgesetzt. Es war dick aufgetragen.
Es wirkte, ne?
Schon dick aufgetragen.
Es wirkte schon sehr gewollt an einigen Stellen.
Ja.
Aber gut, ist doch die erste Szene mit ihm. Muss man sich auch wieder dran gewöhnen, neuer Charakter so und dann.
Ja.
Aber er trägt, glaube ich, auch das Schwert von Eddard.
Eis.
Mhm.
Ja, auf der Schulter.
Gut. Ja, hüpfen wir weiter, runter von der Mauer, rauf auf Drachenstein. Marcel, wer kommt denn auf Drachenstein an und fliegt auf Melees in die
Kugel. Ja, jetzt wieder die, du fragst mich mal Namen.
Rey Skywalker.
Rhaenys, wie heißt sie?
Ja, Rhaenys, ja.
Rhaenys, ja, genau. Ja, die kommt an und offensichtlich, also das erste Gespräch, sie trifft dann ja direkt auf Daemon im Prinzip. Der erwartet sie quasi schon. Und im Prinzip wird da erstmal klar, dass sie jetzt irgendwie so eine Art scheinbar See-Luft-Barrikade da aufgebaut haben, ich denke mal, dann King's Landing so ein bisschen abzuschotten. So habe ich es zumindest verstanden.
Mhm. Ja, ist richtig.
Genau, und sie kommt da quasi gerade wieder von so einem offenbar längerwierigen Flug, sag ich mal, und möchte halt pausieren. Und Daemon ist halt so, wie man ihn kennt, impulsiv und möchte nicht länger warten, möchte im Prinzip sagen, so, wir fliegen jetzt los und überfallen King's Landing. Und wenn wir zu zweit sind, dann haben die keine Chance. Und dann machen wir die kurz platt. Also so das typisch Impulsive. Es ist ja die erste Szene, wo wir Daemon wieder sehen. Und es ist direkt wieder dieser Charakter, der so, ja, da einfach keine Geduld hat, keine gute Selbstkontrolle hat in vielen Stellen, wie wir es auch schon in Staffel 1 gesehen haben. Und quasi jetzt direkt auf die Pauke hauen will.
Mhm. Und ich fand's geil, einfach Daemon wieder zu sehen. Den habe ich ein bisschen vermisst, die letzten 2 Jahre.
Ja, 2 Jahre.
Ja.
Ja, fand ich auch. Und ich finde, der macht wieder in dieser Folge alles, was Daemon ausmacht. Also das ist, der gibt einem mal wieder die ganze Bandbreite.
Ja.
Und aber ist auch so einer der Key-Punkte, warum das so viel Spaß macht, finde ich, der Dude. Mhm. Weil du denkst auch direkt so, Dude, du kannst es nicht machen. Also, und du merkst ja auch. Aber er hat einen sehr coolen Spruch in der Szene, tatsächlich, weil er, es geht ja dann auch um Rhaenyra und darum, dass sie gerade tief in Trauer ist, quasi. Und da kommt so ein typisches Thema für Game of Thrones und House of the Dragon so ganz massiv durch. Er sagt irgendwie, die Mutter trauert, aber die Queen muss jetzt handeln.
Ja,
und genau. Dieses Politik und privates Leben im Kontrast gegeneinander, im Konflikt miteinander, das ist halt dieses, was eigentlich fast jeden Konflikt in Game of Thrones und House of the Dragon ausmacht. Und das ist da so on point und es stimmt ja tatsächlich auch, weil sich gerade quasi über King's Landing schon so, sag ich mal, alle Wolken zusammenziehen, generell alles auf Krieg hindeutet.
Und wir sehen ja nachher auch, wie Rhaenyra, wie sie nicht ganz so tätig ist. Aber das kommt in der etwas späteren Szene. Ich fand's aber nochmal cool,
dass man sieht sie, glaube ich, kurz danach einmal kurz. Also, dass sie,
ja, da steht
sie
einmal ganz kurz
an der Küste von Storm's
End. Genau, da guckt die so trauernd aufs Meer. Aber genau, da spricht sie noch nicht. Auch sonst wenig. Aber es gibt noch einen Vorwurf, den Daemon an Rhaenys macht. Und zwar, dass sie ja nicht gehandelt hat. Sie hätte ja Aegon bei der Krönung töten können. Und da hatte Rhaenys aber auch, glaube ich, schon in der vorherigen Staffel irgendwie gesagt, es liegt nicht an mir, einen Krieg anzufangen. Das fand ich nochmal cool, dass das irgendwie sozusagen nochmal aufgearbeitet wurde.
Aber 100 Zivilisten geslaughtert.
Kein Problem.
Das ist anders.
Ja.
Die gehören nicht zur Familie.
Ja. Aber ich muss sagen, ich fand's schon, weil dann gibt es wirklich diesen ganz kurzen Shot von Rhaenyra, wo sie da an der Küste steht. Und ich glaube, es ist direkt um die Ecke von Storm's End, also da, wo quasi Luke gestorben ist. Weil man sieht im Hintergrund die Festung.
Sie sucht ja auch irgendwie da.
Genau, auf dem Meer. Genau. Und ich fand das Schauspiel von ihr da richtig stark. In nur wenigen Szenen hat es direkt.
Ja, Marcello. Nee, ich wollte dir nur zustimmen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sorry. Aber ich war so, weil ich auch nämlich eben schon den Gedanken hatte, wo wir sie kurz angesprochen haben, dass dafür, dass sie so wenig sagt in der Folge, sie, finde ich, einen hervorragenden Job macht und alles rüberkommt, was rüberkommen muss. Und möchte ich auch definitiv positiv betonen, dass sie trotz wenig Text da wirklich eine richtig, richtig gute erste Folge hingelegt hat.
Man sieht ja die ganze Zeit diese Trauer und Wut und alles an. Das finde ich echt Hammer. Und dann schippern wir, wenn ihr nichts mehr in der Szene habt, nach Driftmark zu dem guten Corlys Velaryon, den Verbündeten von Haus Targaryen beziehungsweise von dem Team Schwarz.
Ja, warte.
Da habe ich direkt eine Frage, weil da müsst ihr mich nochmal storytechnisch abholen. Ich weiß, mit dem war ja auch die ganze Story mit den Stepstones vorher und so, ne? Da war er ja auch ziemlich stark involviert. Aber es gibt ja dann da diese Szene, ne, mit dem, ja, ich weiß gar nicht genau, welchen Rang er hat. Der Name wird genannt, den weiß ich aber gerade auch nicht.
Alan mehr.
Heißt er. Alan. Dem man auch dankt dafür, dass er ihn ja scheinbar irgendwie gerettet hat, aus dem Wasser gezogen hat. Aber da fehlte mir persönlich ein bisschen der Kontext. Könnt ihr mir den kurz geben?
Tatsächlich, also das mit dem Kontext haben sie auch so ein bisschen so getrickst, weil so wie ich das verstanden habe, hat Corliss hier erneut die Stepstones zurückerobert. Mhm. Und dabei ist sein Schiff quasi so beschädigt worden, dass er aus dem Wrack gezogen werden musste. Also es scheint einen großen Kampf offscreen gegeben zu haben, mhm, wo Corliss halt so mit Verletzungen rausgekommen ist und Alan hat ihn quasi gerettet.
Okay, also ja, war das auch tatsächlich offscreen? Also ich hätte es auch gar nicht wissen können. Ja. Also sondern das war schon die Info, die es gab. Okay.
Glaube ich, ja.
Gehe ich auch von aus, ja.
Okay, ja, dann bin ich beruhigt. Ich dachte schon, da habe ich irgendwas komplett verpasst, aber dann passt es ja.
Aber ich finde, ich fand die Szene ganz cool, wenn man das Gefühl hat, dass Corliss sich ein bisschen verändert hat von seinen Ambitionen her und von seiner Einstellung zu Macht. Und so. Also ich habe nämlich das hier eher das Gefühl, dass er schon am Zweifeln ist und so ein bisschen mehr alles hinterfragt, was er vorher getan hat, um seinen Sohn auf den Thron zu kriegen. Mhm. Also irgendwie dadurch, dass er tatsächlich auch das kaputte Bein hat und so dahin lag und auch wie er mit Alan redet und so weiter. Ich bin gespannt, wo sie mit dem Charakter hingehen.
Ja, aber man muss ja auch sagen, ich glaube schon Ende Staffel 1 hatte der schon so einen kleinen Sinneswandel. Also nachdem der da von seiner längeren Reise wiedergekommen ist, da war der ja auch irgendwann verletzt, glaube ich.
Ja, das Problem ist, also ganz die letzten Folgen von Staffel 1 ist bei mir ein bisschen her, tatsächlich. Also ich habe das Buch nochmal gelesen, aber
aber was man ja auf jeden Fall sagen kann, ist, glaube ich, dass jemand, der so, ich sag mal, nur machthungrig oder machtgierig ist, der würde nicht so einem, ja, weiß ich nicht, Mitarbeiter auf seinem Schiff oder am Hafen sagen, dass er in seiner Schuld steht. Also das wäre einfach eine Aussage, die man in der Position, wenn man weiß, ich möchte möglichst viel Macht haben, nicht tätigen würde. Da würdest du dich nicht in die Schuld stellen von jemandem. Erst recht nicht von jemandem, wo du es auch nicht müsstest. Weil das wirkt jetzt nicht so von der Position her, als müsste er ihm sagen, ich stehe in deiner Schuld. Er hätte auch einfach sagen können, ja, danke, dass du mich rausgezogen hast. Ja. Ciao.
Ja, ja, da ist noch mehr.
Genau. So, genau. Also diesen Alan, den kann man sich mal merken. Also der wird noch, ich meine, jeden Charakter, wo die Kamera länger drauf ist, kann man sich denken, das könnte noch mal irgendwie spannend werden.
Und ich dachte mir auch, dass die Szene primär dafür da ist, um dieses Setting so ein bisschen einzuläuten.
Exakt.
Also es wirkte auch so, als würde da noch was hinterherkommen, auf jeden Fall.
Und Alan übergibt ja noch dieses Schwert, das für Lucerys bestimmt war, der natürlich jetzt tot ist. Und dann sprechen die auch noch mal darüber, dass jetzt sozusagen der Erbe von Driftmark gestorben ist.
Mhm. Was kompliziert ist, ne? Was mit diesem, was an wen Driftmark geht und so weiter. Das ist auch was, da kann man eine Masterarbeit drüber schreiben, weil das so kompliziert ist, wie das da alles zusammenhängt. Aber ja. Und dann geht's nach King's Landing, oder? Wenn meine Notizen mich nicht täuschen. Und wir sehen Helena und Aegon.
Erst sehen wir noch, wie Königsmund befestigt wird.
Ah ja, stimmt.
Mit diesem Skorpion. Stimmt.
Mit Sir Eric.
Stimmt.
Oder ist es Sir Eric?
Eric mit A. Und Vaga trifft ein. Und da wollte ich nämlich noch sagen, ich finde Vaga wieder richtig geil. Also man sieht einfach diese löchrigen Flügel. Hm. Und ich finde das, also ich liebe Vaga ja eh, wie geil der da CGI-mäßig reingepackt wurde. Aber einfach dieses, wie kolossal alt der dadurch aussieht, finde ich richtig cool. Oder die aussieht, ja.
Aber was ich auch cool finde, ist, wie du merkst, wie nervös alle sind. Also auch die normalen Soldaten auf den Mauern sehen nur, fuck, da kommt ein Drache. Mhm. Und du weißt nicht, ist das einer von unseren, ist das einer von denen? Das muss so, also so ein Terror sein in den Köpfen von denen. Und ich fand cool, dass die Skorpione quasi alle so senkrecht nach oben gerichtet waren, nicht mehr so wie normale Skorpione. Also, ja, sehr cool.
Ja, und zeigt halt auch, dass die Zeichen eben auf Konfrontation stehen und dass das auch jeder weiß, ne? Also die Wachen auf dem auf der Mauer, die ja sind halt lieber doppelt vorsichtig und machen alles bereit und dann ist es halt nur Vaga. Aber man merkt, wie du sagst, so, ne, die Nervosität, die steigert sich auf jeden Fall.
Dann kommen wir aber zu Aegon, dem Zweiten, und Helena.
Ja.
Helena von Sparta. Ja. Nein, Helena von Troja.
Ja, also man merkt halt, dass Aegon nicht so der beste Ehemann ist, ne? Wie er mit ihr umgeht. Und
Bruder halt.
Ja, nicht der beste Bruder, nicht der beste Ehemann. Und was ich auch cool finde, ist, dass man merkt, dass Helena quasi für die Interessen ihres Sohns einsteht und sagt so, hör mal, vielleicht hat der Junge gar keinen Bock mit dir zu der zu der Sitzung da vom kleinen Rat zu kommen. Mhm. Aber Aegon ist das scheißegal. Der sagt einfach so, nee, nee, der kommt jetzt mit. Und du bist irgendwie die Komische hier.
Das Elementare ist ja eigentlich noch, dass sie ja offenbar durchaus durchschaut oder gemerkt hat, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt das ganze Volk so hinter Aegon steht. Also wenn sie ja sagt, okay, ja, ich habe halt Angst vor den ganzen Ratten hier. Ich meine, klar, da sind auch Ratten, aber das hat für mich schon diese Zweideutigkeit, dass sie durchaus auch vielleicht mitbekommt, dass dass da vielleicht viele nicht so große Sympathisanten gibt.
Obwohl, glaube ich, dieser Satz, ich habe Angst nicht wegen der Drachen, sondern wegen der Ratten, das ist ja wieder so eine Vorhersehung von ihr. Und ich glaube, da kommen wir ja am Ende der Folge noch drauf zu sprechen.
Glaube ich auch. Ich würde das auch eher so als Foreshadowing von ihr einordnen, was sie in der Staffel 1 schon mehrfach gemacht hat. Und weniger, dass sie wirklich versteht, was das Big Picture ist, sondern dass sie manche Targaryens haben so Träume, die so prophetischer Natur sind.
Ich würde sagen, das war vielleicht eine Info, die mir beim Schauen noch etwas abhanden gekommen war. Und deswegen dachte ich mir, oh, die ist ja gar nicht mal so blöd. Das hat sie ja gut durchschaut. Nee, okay, dann macht das so natürlich mehr Sinn.
Nee, sie hatte, da gibt's auch so Zusammenstellungen, sie hatte auch in der Staffel 1 so mehrfach so Vorhersagen gemacht, beispielsweise, dass irgendwer aus dem Boden bricht oder unter den Brettern ist. Und das war dann kurz bevor Rhaenys dann in dem Saal war. Und da gab es noch so ein paar andere Szenen. Also immer, wenn die irgendeinen Satz sagt, der komisch klingt, weiß man.
Ja, aha, den Satz sollte ich bemerken.
Merke ich.
Aber die sind auch immer so Sätze, wo du denkst, ja gut, das hilft mir jetzt aber auch nicht.
Also, jetzt gerade nicht, nee.
Also ich habe mehr Angst vor den Ratten, ja gut.
Ja, okay, okay.
Ach, ja. Und so. Dann hüpfen wir in den Ratssaal zur Ratssitzung, ne?
Ja.
Obwohl, nee, wir sehen noch ganz kurz vorher Allison mit ihrem neuen Loverboy.
Kristen Cole, ja.
Kristen Crowd ist wieder am Start. Er kann es nicht lassen.
Ey, ich muss sagen, das ist so eine Sache, die sich durch die ganze Folge gezogen hat und ich befürchte, es wird sich auch durch die ganze Staffel ziehen. Die haben Allison noch so ein paar zusätzliche Negativpunkte reingedrückt und Kristen, finde ich. Weil das ist ja, also das ist etwas, was in den Büchern so nicht explizit erwähnt ist. Und das gibt Allison natürlich noch so diesen extra heuchlerischen Charakter, weil sie da genau das ist, was sie Rhaenyra damals vorgeworfen hat, dass sie mit Kristen Cole quasi...
Na, obwohl ihr hat sie vorgeworfen, dass sie mit Daemon rumgemacht hat. Dass sie mit Kristen rumgemacht hat,
erzählt
sie doch erst später von
Kristen. Nee, das hat Kristen ihr doch gestanden.
Genau.
Ja.
Aber hat sie darauf nochmal Rhaenyra fertig gemacht?
Ja, danach kam diese Szene, wo... die quasi Rhaenyra nicht mehr mit Vornamen anspricht, sondern nur noch mit ihrem Titel quasi.
Mm,
okay. Also wo sie mit dem Kleid in den Ballsaal reinkommt, mit dem Grünen. Und dann weiß man, okay, hier sind die Fronten verhärtet. Aber das gibt jetzt die ganzen Sache wieder, dieses Heuchlerische, dass sie halt quasi das verurteilt hat, was Rhaenyra damals gemacht hat. Und jetzt ist sie selber ganz fleißig dabei. Ich meine, Kristen ist ja da fleißig ist, aber...
Yeah. Obwohl ich finde, das gibt ihr auch irgendwie nochmal dieses... nicht königlichere, sondern einfach menschlichere auch.
Das stimmt.
Ich meine, sie ist ja mittlerweile Witwe.
Ja.
Ja, das ist ja im Prinzip ähnlich wie bei Rhaenyra, ne? Was du eben meintest. Dieser Satz mit, okay, ja, die Privatperson, also die Mutter, die trauert. Mhm. Und da hat quasi, ja, ich sag mal, die einsame junge Frau, die jetzt irgendwie da völlig alleine in diesem, also klar, die hat da zwar ihren Sohn und so und ihren Papa, aber die wirkt schon so ein bisschen losgelöst von dem Ganzen, so ein bisschen einsam, finde ich.
Ja.
Und von daher macht das im Kontext der Privatperson Allison ja auch durchaus Sinn.
Ja, und so ein Larys Kraft mit seinen Füßen, dann wäre mir der auch nicht so lieb, dann würde ich auch lieber einen Kristen Crowd nehmen.
Ja. Aber es ist tatsächlich ja auch dann, es schließt sich der Kreis ja am Ende der Folge. Das ist durchaus auch wichtig, dann in der Geschichte, wie sie sich entspinnt, dass Kristen durchaus abgelenkt mal sein kann durch Allison. Mhm. Und es wirft auch noch ein schlechteres Licht auf Kristen, weil der halt seinen Eid wirklich überhaupt nicht irgendwie wertschätzt, offensichtlich. Und der hat ja sowieso schon nicht so die beste Reputation, würde ich behaupten. Also, weiß nicht. Ich habe generell das Gefühl, dass die Serie wirklich mehr zum Team Schwarz tendiert, so leicht. Also.
Ja, oder die bauen das absichtlich auf, damit der Punch härter wird, wenn man sich nicht mehr genau entscheiden kann. Ja,
aber über den Punch müssen wir gleich mal genauer reden, weil das finde ich nämlich, da haben sie nämlich...
Ich meine auch nicht unbedingt den Punch, sondern den Punch, der auch vielleicht irgendwie noch folgt.
Ja, okay.
Gut. Aber ganz kurz noch, bevor wir in die Ratssitzung gehen, ich habe die Folge geguckt und dann habe ich noch mal ein bisschen durchgeskippt. Und kurz nachdem die da rumgemacht haben, sieht man, gehen die ja in den Ratssaal. Mhm. Und da sieht man schon kurz einen Rattenfänger.
Ja.
Achso, okay, hat's auch. Habe ich beim ersten Mal nicht gemerkt.
Man sieht ihn sogar zweimal vorher.
Es gibt, toll.
Nee, aber es ist später, glaube ich, wo Aegon da seine Audienz hält und die ganzen Bittsteller vorne sind, da geht vor der Tür, geht der einmal mit dem Hund vorbei.
Ah.
Ja, ja, den also sieht man schon mehrfach da.
Der Hund, okay.
Ja, aber ich finde, also zur Ratssitzung.
Ja.
Bei der Ratssitzung fand ich interessant diese, ich sag mal, wieder verschiedenen Ebenen. Also es geht zwar offensichtlich um irgendein Thema und ja, und wir sollten das jetzt so machen und wir sollten da jetzt sofort angreifen. Also auch Aegon ist da scheinbar, wirkt erstmal ähnlich impulsiv wie Daemon auf der anderen Seite. Und ja, dann gibt's dafür und wieder und dann ist halt sein Sohn da mit drin und der macht Quatsch und dann will er sich da mit dem, wie heißt er? Der Master of Coin hier.
Der Lannister.
Oder?
Lannister, ja.
Lannister. Ach, der Lannister, ja.
Thailand
heißt er, glaube ich. Genau, also will sich mit dem dann noch einen Spaß machen und so. Aber ich finde, eigentlich geht es dann tatsächlich darum, okay, wer hat eigentlich inwiefern das Sagen? Weil es mischt sich ja dann sowohl Alicent mehrfach ein und versucht quasi Aegon so ein bisschen ja runterzuregeln und zurückzuhalten. Und dann eben auch Otto Hightower, der sich dann auch einmischt. Und das kommt ja auch, da können wir wahrscheinlich später auch noch mal kurz drauf, aber darum geht's ja im Endeffekt auch. Okay, wer hat jetzt gerade eigentlich wirklich das Sagen? So, und es ist natürlich offiziell Aegon, der jetzt nämlich König ist, aber er lässt sich dann eben doch auch in gewisser Hinsicht kontrollieren. Und das ist gefühlt das, worum es da gerade geht. Also wer hatte eigentlich gerade wirklich die Fäden in der Hand und bestimmt jetzt den weiteren Kurs? Und das fand ich über diese Ratssitzung sehr clever gelöst, muss ich sagen. Mhm.
Ich fand zusätzlich cool, dass du merkst, dass Aegon halt eine komische Kombination ist aus inkompetenter König, aber irgendwie findet er lustig, was sein Kind da macht mit Tywin Lannister, was ihn fast sogar ein bisschen sympathisch macht, aber der ist halt gleichzeitig so ein stranger Charakter, dass du halt weißt, okay, der hat auch mehr als eine Schattenseite.
Ich finde ihn aber sehr viel sympathischer als in Staffel 1.
Ja.
Und ich finde, er hat aber auch mehr Charakter. Also man kann ja sagen, der ist einfach nur ein bisschen naiv, dümmlich und spaßig, aber ich finde, der hat schon irgendwie mehr Charakter als damals. Also ich mochte jetzt den Schauspieler auch viel, viel lieber.
Er hat aber auch einfach mehr Screenzeit, ne? Also das so.
Das gibt's vielleicht ja.
Ja, und der ist vielleicht auch mitgereift, ne? Ich meine, der ist auch 2 Jahre älter geworden. Also das kann ja auch durchaus schauspielerisch nochmal geholfen haben. Und wir sehen es ja auch später noch in der Szene dann danach, wenn die ganzen Bitten kommen. Da, weil du gerade meintest, ne? Man sieht auch mal ein paar positive Seiten. Und ich finde, da kommt das hier und da auch ein bisschen durch.
Das stimmt. Aber was ist denn eigentlich, oder was wird denn hauptsächlich besprochen in der Szene? Ich kann auch aufhören, Fragen zu stellen und einfach mir erklären.
Was besprechen die denn da nochmal genau?
Also im Nachhinein geht es wieder darum, die einzelnen Häuser auf die eigene Seite zu ziehen.
Ach ja, genau.
Was natürlich später auch genauso in Drachenstein mehr oder weniger passiert. Stimmt. Und genau, Otto hat halt super viele Briefe rausgeschickt und die wollen, sag ich mal, die Sturmlande sind jetzt auf der Seite, weil ja Aemond da wen heiratet. Das war ja die eine Szene, wo Lucerys und Aemond bei den Baratheons waren. Die Lannisters sind auf der Seite, klar, das ist der eine Bruder von dem. In Alsace sind die Hohenturms, das heißt, die haben die auch. Und vom Grünen Tal und Norden und von Rhaenyra gibt es noch keine Antwort. Also die sind tendenziell demnach eher Team Schwarz. Beziehungsweise vom Norden wissen wir es ja auch und vom Grünen Tal, glaube ich, wissen wir es auch.
Ja, das sagt Jace später einmal kurz. Also ein bisschen, da muss er schon genau zuhören, aber es ist so.
Aber ja.
Ich fand es auf jeden Fall jetzt nochmal gut, man hat jetzt diese ganzen Häuser gehört und während ich früher Game of Thrones geguckt habe, habe ich Fragezeichen gehabt und dieses Mal habe ich mir so gedacht, ah ja, die kennt man, die hat man schon mal gehört, man kann die grob auf der Karte verordnen. Das hilft tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Gute ist, dass die Serie funktioniert trotzdem, selbst wenn man die Häuser nicht so richtig einordnen kann, weil es jetzt nicht so der Kernpiece ist, aber es ist trotzdem, macht schon Spaß einfach, wenn du denkst.
Aber ja. das ist ja auch, finde ich, das Coole, wenn die Serie das schafft, dass du als Zuschauer, auch wenn du nicht in den ganzen Lore drin bist, trotzdem die Story spannend genug ist, um dabei zu bleiben. Und wenn du aber in der Lore drin bist, dann hast du überall noch so kleine Satzfetzen oder da wird mal kurz das Haus noch genannt und du weißt ja, was da alles dahinter steckt. Mhm. Also das kriegen sie offenbar. Haben sie in der ersten Staffel, finde ich, schon sehr gut hinbekommen. Und jetzt erste Folge offenbar auch.
Und letzter Part für mich von der Szene war noch, Aemond kommt ja dann auch dazu. Mhm. Weil, also der Bruder von Aegon und die verstehen sich ja gut. Und der sagt einen wichtigen Part, und zwar, dass Harrenhal eins der wichtigen, sag ich mal, Orte ist, weil das, sag ich mal, so den Norden und mehrere andere Regionen verbindet. Und dass da eine Blockade sinnvoll wäre, um die Flusslande sozusagen außen vor zu lassen. Und Harrenhal ist halt ein großer Punkt, weil der kommt später in dem Gespräch nochmal vor.
Ja, aber Daemon den gleichen Plan hat, ne? De facto, glaube ich.
Ja.
Sagt er, glaube ich, später, dass auch Harrenhal er als sehr wichtig empfindet. Und die Flusslande, also. Weil es halt so in der Mitte von Westeros ist und quasi
genau. Der
Chokepoint ist, je nachdem, ob du nach Norden oder nach Süden willst. Ist schon eine wichtige strategische Position, ne? Ja. Aber dann kommt unser Larys Strong um die Ecke, ne?
Sie.
Also Larys Kraft für die Deutschgucker unter uns. Und, und ich finde schon, der hat schon wieder seinen Evil Knievel-Auftritt. Also so ein bisschen Manipulator hoch 10, der da unterwegs ist. Mhm. Weil der ist so der perfekte Charakter, der immer durchblicken lässt. Ich weiß viel mehr, als du denkst. Und spreche auf die creepigste Art und Weise, die ich kenne. Aber von so einem Charakter lebt einfach Game of Thrones und House of the Dragon. Und ich liebe das, wenn dann so ein Dude immer um die Ecke kommt. Und du denkst so, du bist ein ganz, ganz durchtriebener Kollege.
Ja, ich finde, der gibt mir halt immer so ein bisschen die Littlefinger-Vibes einfach. Das ist für mich so ein bisschen der Littlefinger-Ersatz in House of the Dragon. Aber ist halt schon auch ein bisschen anders. Hat halt schon auch so ein bisschen, wie gesagt, seine eigene Art. Eben weil er auch eigentlich gar nicht so krass integriert ist. Aber er sneakt sich dann irgendwie immer rein. Also, ja.
Ja, und er weiß auch von dem Techtelmechtel von Alicent.
Ja, oder es deutet er an. Was? Er deutet es an, ne? Also ich vermute, er weiß es.
Ich glaube,
der weiß es. Es ist schon sehr eindeutig angedeutet mit, ja, ich wollte heute Morgen rein, aber naja, war leider beschäftigt.
Die sind aber auch nicht so gut in dem Geheimhalten davon, offensichtlich. Also,
nee.
Auch später in der Folge nochmal.
Ja, man hat das Gefühl, die werden dann doch mit der Zeit dann ein bisschen fahrlässig irgendwie, ne? Also anfangs, ich glaube, in Staffel 1 war das am Anfang auch noch ganz groß mit, nein, das dürfen wir nicht, wir müssen voll aufpassen und so weiter. Hm. Und jetzt ist so, ja, hast du Zeit?
Ja. Ja. Ja, genau. Und Levis erzählt dann noch, dass er die ganze böse, verräterische Dienerschaft, sag ich mal, getötet hat. Oder er sagt, die atmen nicht mehr unsere Luft und die durch eine neue Dienerschaft ersetzt hat.
Scheint nicht für die Rattenfänger zu gelten, ne?
Scheint nicht für die Rattenfänger zu gelten.
Weil, also tatsächlich scheint er entweder etwas übersehen zu haben oder er weiß was.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil ich wollte gerade sagen, weil er hat die ja alle ausgewählt. Das heißt, also für mich ist jetzt von der ersten Folge her noch nicht klar, ob er das vielleicht sogar absichtlich so gemacht hat und wusste, dass er sich damit auch welche ins Haus holt, die eventuell gegen die Hightowers sind. Oder ob er da wirklich einfach schlampig gearbeitet hat.
Ich könnte mir fast vorstellen, diese Rattenfänger, die sind nicht so, die gehen irgendwie unter. Dass der die einfach nicht auf dem Schirm hatte und einfach gedacht hat, aber dafür Dienerschaft. Das ist ja
eigentlich zu clever. Also.
Ja, aber die Rattenfänger, das sind ja welche, die nur so punktuell mal vorbeikommen. Also die kommen eh leicht scheinbar ins Schloss, da kommen wir später noch zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass der das vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja. Ja. Das kann schon sein. Aber ich glaube, Alicent, ne, danach ist, glaube ich, die Badeszene. Mhm. Und da merkst du so, die ist entweder hat die sehr krasses Schuldempfinden oder die ist schon paranoid. Bin irgendwie eins von den beiden Sachen.
Oder beides.
Oder beides, ja.
Ja.
Also
die könnte sich vielleicht wegen der Beziehung zur Kristen Crowd, sag ich mal, schmutzig fühlen. Und die schickt die ganzen Dienerinnen raus. Das könnte natürlich, nachdem Larys gesagt hat, das sind alles indirekt meine Dienerinnen.
Meine Leute, ja.
Dass man da nicht so Bock drauf hat.
Ja. Ist halt schon irgendwie creepy, ne? Wenn du weißt, okay, die werden alles berichten, was ich irgendwie sage oder tue.
Ja.
Und das ist nicht nur das beste Gefühl, offensichtlich.
Offensichtlich nicht, nee. So, dann kommen wir wieder kurzfristig zumindest nach Drachenstein. Und was findet Rhaenyra?
Ist aber nicht in Drachenstein.
Ist richtig, ist nicht in Drachenstein.
Müsste in Storm's End sein.
Storm's End. Was findet sie dennoch in der Bucht am Wasser vor?
Fischer, erstmal, die eben eine panische Angst davor haben, dass sie mit ihrem Drachen angepetzt kommt, was ich cool fand. Also, weil das ist eine sehr natürliche Reaktion irgendwie.
Ja.
Und dann findet sie einen Drachenflügel und auch noch Überreste der Kleidung, glaube ich, von Luke. Und was schon sehr eindeutig machte, dass der Kollege wahrscheinlich tot ist.
Ja, und das ist ja auch das, was die Rhaenys. Ja. Was sie ja im Prinzip vorher im Gespräch mit Damon schon so ein bisschen angeteasert hat, dass sie auch erst richtig trauern konnte, als sie eben den Leichnam ihres Kindes so in Händen gehalten hat. Und da schließt sich das so ein bisschen, dass Rhaenyra halt auch sozusagen erst die Gewissheit haben musste. Also, dass sie zwar vom Schlimmsten ausgeht, aber sie muss es halt mit eigenen Augen sehen, um wirklich zu akzeptieren, dass es so passiert ist. Und das scheint dann ja mit diesem Fund quasi ja zu geschehen. Weil da trauert sie dann auch richtig. Also da ist ja noch wirklich, da bricht sie richtig in Tränen aus und weint und da merkt man dann, okay, jetzt hat sie halt hundertprozentige Gewissheit einfach.
Auch krass, wie viele, also sie hat ja sehr oft so ein verheultes, tränenreiches Gesicht. Das muss auch für, also diese Folge muss auch für die Schauspielerin Emma Darcy. Ja. Das verlangt ganz gut was ab, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das glaube ich auch. In den Büchern ist das alles ein bisschen ambivalenter tatsächlich. Da wird wieder mit diesen mehreren Quellen gespielt. Und da gibt es eine Quelle, die aber so als
Pilz oder
Mushroom ist. Ja, ich weiß nicht. An der Stelle weiß ich nicht, von wem es kommt. Aber es gibt eine Quelle, die sagt, dass halt Luke nie gestorben ist, sondern als Fischerjunge weiterlebt und nur das Gedächtnis verloren hat und ein friedliches Leben geführt hat und nie wieder in die Politik musste. Und dann steht danach aber so ein Satz, aber diese Interpretation wird allgemein als für Quatsch befunden. Aber ich finde das cool, dass es immer mit so Sachen spielt, weil die Leiche halt nie gefunden wurde.
Ja. Ja, dann jetzt nach Königsmund. Ihr korrigiert mich bei Fehlern. Wir sind im Königssaal und Aegon, der auf Deutsch Altruistische, wird angekündigt.
Ja.
Weiß nicht, wie es auf Englisch hieß.
Ach, altruistisch. Okay, interessant. Das war ein ganz komisches Wort, was ich auf Englisch einfach nicht kannte. Also das war einfach so, er hat es ja auch selber wiederholt und ich so, ja, ich habe nicht verstanden, was das für ein Wort war.
Ich musste auch altruistisch, ich war mir auch nicht sicher und habe es auch nochmal gegoogelt. Das ist jetzt einfach selbstlos, also das Gegenteil von egoistisch.
Altruistisch kenne ich zumindest, aber ich dachte, dass da das englische Wort auch einfach altruistic tatsächlich heißt.
Gibt's
das heißt,
auch.
Ich glaube, es gibt's auch, genau. Das heißt, im Englischen haben sie da scheinbar auch ein etwas wahrscheinlich weniger bekanntes Wort genommen mit Absicht.
Vielleicht kannte Aegon das auch gar nicht.
Ja, vielleicht.
Weil er scheint ja generell nicht so viel zu wissen. Zum Beispiel, wie Steuern funktionieren. Und ich finde an der Szene, die Szene war irgendwie interessant, weil sie zeigt zum einen, dass Aegon nicht besonders gut ist in seinem Job, aber auch, dass er nicht gut dafür ausgebildet wurde. Weil, was haben die dem denn beigebracht?
Also, es war ja nicht klar, dass er König wird.
Also, ja, aber der war ja ein Prinz, also er war ja der Sohn von Viserys und Alicent. Und das sind ja hochgeborene Prinzen. So, denen werden ja grundlegend Regierungstätigkeiten beigebracht normalerweise. Und ich finde das irgendwie einen interessanten Take, dass da so ein bisschen es vielleicht nicht komplett seine Schuld ist, was er für ein Depp ist hier und da. Der hat einfach nicht das Training bekommen, dafür ein König zu sein. Und das zahlt sich jetzt massiv aus. Weil Steuern ist schon so ein Konzept, das sollte man prinzipiell verstanden haben.
Ja, also es zahlt sich halt eben genau nicht aus.
Ja, quasi. Also, ja, du weißt, was ich meine.
Ja. Aber das meine ich, aber da finde ich, wirkt er zumindest kurz mal ein bisschen nett. Weil da kommt da einer und sagt, ja, hey, ihr habt hier von meiner Schafsherde, habt ihr ein paar Schafe mitgenommen. Ist halt jetzt für meine Herde echt blöd. Und er so, ja, kein Problem. Kriegt halt die Schafe wieder. Ja. Und dann so Otto direkt so,
gelöst.
Das ist halt so dieses, wait a second.
Das ist halt dieses Ultra-Naive, dieses, ja, okay, aber dann lösen wir das einfach.
Ja, wo ist das aber Problem? Irgendwie ja auch halt kindlich, ne, aber eben auch so gutmütig, so, ja, okay, nee, wenn dir das Schafe weggenommen wurden, sollst du die wieder haben. Ist ja nett. Er könnte auch sagen, ich bin der König, was interessiert's mich? Aber man merkt, eigentlich möchte er seinem Volk da ja, in dem Moment will er, glaube ich, ein guter König sein und weiß einfach nicht, was das heißt, wie du sagst. Ja, er weiß einfach nicht, was das eben ausmacht und denkt halt, ja, ich bin ein guter König, wenn ich denen ihre Wünsche erfülle. Und so funktioniert es halt nicht.
Was dann so ein bisschen auch von Joffrey abgrenzt, ne? So, man hat ja schon viele schlechte Könige gesehen in Westeros und das ist eine wichtige Abgrenzung, weil Joffrey war einfach ein Sadist pur durch und
grausam,
durch.
Grausam, ja.
Ja, und auch er hat Ich glaube, in der ersten Staffel hat er eine Frau vergewaltigt oder sowas, oder? Also Aegon hat schon seine...
Also der hat auf jeden Fall ordentlich rumgehurt.
Genau, und ja, ich glaube, da war noch ein bisschen mehr. Also der hat so seine absoluten Schattenseiten, aber er versucht zumindest in der, zumindest ein guter König nach seinem Bild, was er denkt, was einen guten König ausmacht, irgendwie darzustellen.
Ja, aber ich finde nochmal, so richtig klar wird ja, dass der König wird erst, als Viserys stirbt und Alicent den da aufsitzen, als... Ja, König, sage ich, schon fast überreden muss, dass er König wird. Deshalb, natürlich hat er demnach, glaube ich, keine Ausbildung in die Richtung bekommen, weil eigentlich immer klar war, Rhaenyra wird Königin.
Ja, vielleicht nicht, ja, dass er König wird, aber ich gebe Niklas schon recht, wenn die halt in diese hohen Königshäuser reingeboren werden, dann sollten die, also gehe ich da auch davon aus, dass es auch bei den anderen so ist, dass die eigentlich alle so eine grundsätzliche Ausbildung bekommen im Hinblick auf Politik und so weiter, weil selbst wenn die nicht König werden, kann es ja trotzdem sein, dass die halt hohe Posten einnehmen innerhalb der Gesellschaft. Und auch dann muss ich ja wissen, wie das funktioniert. Also ja, so oder so wäre das ja wichtig.
Aber man sieht ja in der ersten Staffel relativ häufig, wie er nicht seinen Pflichten nachkommt. Das heißt, die haben es wahrscheinlich vielleicht irgendwie grob versucht, aber der ist ja die ganze Zeit irgendwo saufen gewesen, hat Party gemacht, war nie da. Also das spielt sich, glaube ich, ein bisschen gegeneinander aus.
Das ist wahr, ja.
War wahrscheinlich schwer, den Jungen zu erziehen, ja. Das,
Genau, da kommen ganz kurz noch, wird nochmal von der Blockade berichtet, also ein Bittsteller und der dritte Bittsteller namens Hugo, der gute Schmied.
Hugo heißt er.
Hugo auf Deutsch, ja. Genau, der will halt mehr Eisen haben und dass da mehr Skorpione gebaut werden. Und da sagt, da macht Aegon ja dann doch Zugeständnisse und sagt, das klingt wichtig, kriegst du alles. Und Otto ist wieder mittel amused.
Wo ich aber sagen muss, bei dem Punkt habe ich ja gedacht, klang auch ja sehr logisch tatsächlich. Also wenn wir uns verteidigen wollen, dann brauchen die halt schon Kohle, um lassen den Shit zu machen. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Gesicht, das man sich merken sollte.
Genau, der Hugo könnte nochmal spannend werden.
Genau, ohne jetzt mehr zu verraten. Und offensichtlich gehen sie da auch einen anderen Weg als in den Büchern. Das fand ich, habe ich direkt von seinem ersten Auftritt aus gesehen. Also da macht die Serie etwas sehr Eigenes.
Ich weiß nicht, was du meinst, aber alle, die das Buch gelesen haben, bei denen klingelt es jetzt vielleicht.
Ja.
Ja. Man sieht noch im Hintergrund die Statue, die da gerade angefertigt wird von Viserys. Mhm. Das finde ich auch cool. Also das sind so diese kleinen Dinge.
Mhm. Ja. Das sind auch so diese Dinge, die so eine hochgradige Serie ausmachen, ne? Dass so im Hintergrund immer noch was passiert, was den Sachen noch Mehrwert gibt. Was du noch entdecken kannst und so. Das ist cool. Alright, jetzt habe ich Otto. Otto und Alicent.
Da hätte ich noch eine Szene vorher.
Ah ja, das kann sein.
Und zwar, Aegon verlässt den Thronsaal und dann bekommt er mehr oder weniger den nächsten Bittsteller in Form von Larys Kraft noch.
Ah, stimmt, ja.
Und Larys Kraft nimmt ihn so auf dem Balkon zur Seite und sagt, also schmeichelt ihm erstmal viel und sagt dann so, ja, setzt ihm so Flausen in den Kopf und Floh ins Ohr, wie auch immer das heißt, dass Otto vielleicht nicht die beste Wahl für die Hand des Königs ist.
Ich glaube, beide Sprichwörter waren richtig, Tobi.
Echt? Ja, ich glaube auch, ja. Stark.
Ja, überraschend, aber stark.
Vor allem direkt zwei, also das ist wirklich Tobi on fire.
Okay. Nee, aber das fand ich auch interessant, vor allem wie manipulativ da er wieder vorgeht, das ist echt schön. Ja. Aber auch nicht doof. Also so, ja.
Nee, eben auch einfach vom Dialog her auch einfach wieder gut geschrieben. Mhm. Einfach nur dieses einfach mal so sagen, naja, also ich wollte einfach nur mal anmerken, der war halt die Hand eures Vaters. Das bedeutet nicht, das muss auch eure Hand sein, aber sagt er halt nicht. Einfach nur mal, war die Hand eures Vaters und dann lässt er sich das so selber in seinem Kopf spinnen. Also, ja, schon ein spannender Charakter.
Hat echt wieder auch was, jetzt wo du es auch nochmal eben gesagt hast, erinnert mich voll an Littlefinger. Ja. Weil der hat ja Sansa auch immer so sehr manipuliert in die Richtung, dass man selber auf die Gedanken kommt. Aber dann kommen wir zu Otti.
Otti und Ellie.
Ja. Ja, fand ich auch eine spannende Szene, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass auch Otto, ähnlich wie Corlys, im Alter so ein bisschen an Biss verliert und ein bisschen auch, sage ich mal, die Gesamtsituation ein bisschen reflektierter betrachtet, weil er fragt sie ja noch, was ist sein Ziel? Und dann geht es noch darum, dass er nicht den totalen Krieg zwischen den beiden Parteien will und dass alles vernichtet wird. Und er hat das Gefühl, dass Alicent da nicht unbedingt drauf zuarbeitet. Also, oder ihm da nicht unbedingt bei hilft. Und deswegen fand ich interessant, wie die auch auf einer ähnlichen Ebene jetzt miteinander agieren, wo Otto früher immer der Drahtzieher war. Und jetzt hat man so eher das Gefühl, dass er gerade noch um seine Stellung kämpft,
ja,
aber so ein bisschen die Kontrolle verloren hat einfach.
Ja, und ich finde das Ganze, also wie du sagst, ist ja auf Augenhöhe, weil ich finde, Allison wirft ihm ja dasselbe vor. Also, ja, weil sie wirft ihm ja vor, hey, ich versuche hier die Sachen unter Kontrolle zu halten, ja, und die Fäden in der Hand zu halten. Und wenn du mich eben immer, ja, wenn man es auf Englisch guckt und dann auf Deutsch erklären will, wenn du mich immer untergräbst bei diesen Sitzungen und so weiter, dann untergräbst du halt meine Autorität, bis sie mir irgendwann nicht mehr zuhören werden. Und deswegen musst du damit aufhören, weil, ja, das dient uns beiden nicht. Aber fand ich so interessant, weil es ist eher so ein Streitgespräch, aber am Ende merken sie, sie verfolgen eigentlich doch beide dasselbe Ziel. Und dann eben auch spannend, wie du sagst, dass Otto dann quasi, ist, glaube ich, eine der wenigen Szenen, wo er einfach tatsächlich nachgibt und einfach sagt, ja, stimmt, du hast recht.
Ja, wo er so einen neuen Gedankenpunkt merkt, dass dann, sage ich mal, die Söhne von Alicent, der nicht mehr so ganz vertrauen hat, so, ah ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Und schön fand ich aber auch wieder sein, ja, wie er es als etwas belanglos darstellt, wie den Tod von Lucerys durch Aemond, dass er da einfach sagt, ach, die Eskapaden der Jugend.
Ja.
Ja. Obwohl ich fand, auch das war irgendwie mehr auf mehreren Ebenen rübergebracht. Also das habe ich nicht nur so interpretiert. Das war für mich schon, dass er das auch irgendwie so vor der Mutter von Aemond quasi so, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass er das jetzt nicht einfach so den Stempel gegeben hat. Quasi. Weiß nicht. So, jetzt habe ich hier die Entdeckung des weißen Wurms.
Im Nature Magazine.
Oder? Also,
aber ja.
Offensichtlich in der Seeblockade, die errichtet wurde, geht den Valerians oder der Rhaenyra, Team Schwarz, geht etwas ins Netz, nämlich der weiße Wurm. Und ja, ist eine interessante Sache, weil wie ist euer Gefühl da? Habt ihr das Gefühl, dass sie Daemon da die ganze Wahrheit sagt? Oder habt ihr eher das Gefühl, dass die auch so alle Seiten spielt? Nee.
Schwierig. Also finde ich auch schwierig einzuschätzen. Ich finde, es wirkt in der Szene, also sie spielt es schon so, als würde sie da, finde ich, die Wahrheit sagen. Aber ja, man weiß es halt nie so richtig, ne? Also es kann durchaus auch sein, dass sie da immer noch eigene Ziele verfolgt, aber es wirkte auf mich so, wie es eben jetzt inszeniert war, schon tendenziell eher authentisch für den Moment.
Also Tendenz wäre bei mir auch, bei so Charakteren weiß man es natürlich wirklich nie, aber vorausgegangen war ja, dass Laris Kraft, sag ich mal, den weißen Wurm töten wollte und dann irgendwie das Haus verbrannt hat. Irgendwas habe ich aus Staffel 1 im Kopf, irgendwann brannte das Haus und ich glaube, das war Laris. Und ich nehme an, dass sie jetzt dann fliehen konnte, geflohen ist. Die sieht ja auch relativ runtergekommen aus. Und dann einfach, ja, ich weiß gar nicht, ob die wollte wahrscheinlich einfach aus Königsmund raus, ja, neues Leben beginnen. Deshalb, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so minimal gebrochen ist, aber hoffentlich nochmal wiederkommt. Also ich glaube ihr es.
Ja, sie kommt ja in der Folge nochmal wieder. Also ja, spielt ja auch eine wichtige Rolle, de facto. Aber es ist offensichtlich der Aufbau dazu. Und ich weiß nicht, in Büchern ist es gefühlt so, dass der Weiße Wurm halt die ganze Zeit in King's Landing ist und die ganze Zeit halt die Grünen untergräbt so und immer mit Daemon in Kontakt ist, gefühlt. Und dass du dadurch hast du so eine komische Präsenz, die später hier nochmal wichtig wird, nämlich dass Daemon immer noch Teile der Stadtwache kontrolliert. Mhm. Und in den Büchern fühlt sich das halt so an, dass die halt in ihrer Festung sitzen, aber die Stadt ist immer noch Flea Bottom und die Stadtwache gehören irgendwie immer noch Daemon. Der weiße Wurm ist irgendwo da. Die wissen, dass diese Präsenz, die ganze Zeit da ist. Mhm. Was hier jetzt später nochmal tatsächlich angedeutet wird, aber in den Büchern noch ein bisschen stärker rüberkommt.
Dann kommt noch ein ganz kurzer Talk zwischen Daemon und Eric mit E. Mhm. Also der Zwillingsbruder von Ser Arik in Königsmund. Und da geht den Punkt, fand ich mir, ich fand es irgendwie spannend, dieses Gespräch, weil Daemon wirft mir ja vor, ja, du hättest ja den Aegon töten können. Und er sagt dann so als Konter, ja, aber Königsgarde heißt die ganze Familie beschützen und dann hatten wir da auf einmal zwei Parteien und wen beschützt man da? Und ich fand ich ein nachvollziehbarer Konflikt.
Ist ein bisschen wie als Jaime sagt, ne, du schwörst so viele Eide. Du sollst den König beschützen, du sollst das Volk beschützen, du sollst deinen Vater gehorchen. Aber was ist, wenn dein Vater den König hast? Und was ist, wenn der König befiehlt, die Zivilisten zu töten und so weiter? Das hat mich daran sehr krass erinnert irgendwie. So,
ich mag Parallel. Die Erics und Arics.
Ja. Und dann kehrt Rhaenyra zurück nach Dragonstone, oder?
Check.
Und will Aemon tot sehen.
Schon? Sie will nur, ich will Aemon Targaryen. Sie sagt nicht was.
Ja, stimmt. Aber
habe ich schon so interpretiert.
Ja, es ist schon im Unterton drin. Aber ich fand da auch, als sie reinkommt, wieder diese schöne kleine Farbe von Daemon, der quasi sich kurz Zeit nimmt, kurz irgendwie die Nähe auch sucht und einfach nur kurz diese, und ich finde, diese Frage wirkt in dem Moment auch einfach aufrecht und besorgt um seine Frau, zu fragen, hey, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Und das gefällt mir einfach an Daemon. Diese Nuancen, die immer wieder durchkommen, die halt so in völlig verschiedene Richtungen gehen. Und da hat man wieder das Gefühl, ach ja, ah, doch irgendwie liebevoller Ehemann. Und das switcht immer so. Ja, das switcht halt immer so hin und her. Und das finde ich aber so, so gut gemacht, weil ich finde, die Szene wirkt eigentlich total aufrichtig.
Ja. Ja, ich glaube auch, das ist faszinierend. Also. Und dann direkt wieder Daemon von dem Aufrichtigen schießt in den anderen Modus. Okay, sie will Aemon tot sehen. Dann werde ich Himmel und Hölle bewegen, um das tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und dann direkt zum White Worm quasi, um die Kontakte aufzufrischen.
Ja, beziehungsweise da nochmal der Hinweis, dass Daemon dann auch, also eigentlich wollen die ja Kriegsplanungen da betreiben und auch wissen, welche Häuser können wir übernehmen und welche auf unsere Seite ziehen. Und da fällt Harrenhal dann auch wieder. Und Rhaenys erzählt was von der Blockade und so, aber ich fand es halt spannend, einfach wie Rhaenyra da einfach nur reine, trauernde Mutter ist, wie wir es vorhin erwähnt hatten, und einfach nur diesen einen Satz sagt und wieder geht.
Ja.
Dann sind wir aber beim Weißen Wurm.
Ja, muss man, glaube ich, auch nicht lange bei verharren, weil das im Wesentlichen macht er da den Kontakt klar. Und dann kommt eine sehr viel stärkere Szene, finde ich, danach. Mhm. Nämlich wahrscheinlich, ich fand vielleicht die beste Szene aus der ersten Folge, wo Jace zurückkehrt zu Rhaenyra.
Ja.
Und dann erstmal diese Ansage macht, dass er die Verbündeten gewonnen hat und was er dafür aufgeben muss oder was für welchen Preis. Mhm. Und dabei kaum seinen Shit zusammenhalten kann, weil er so traurig ist. Und die ganz starke Szene, fand ich.
Ja. Absolut. Also, und ich merke gerade, wenn wir so drüber reden, dann zieht sich dieses, dieses Thema, was du gerade am Anfang der Folge genannt hast, Niklas, wirklich auch durch die ganze Folge, ne? Immer dieser Spagat zwischen Privat und, ja, der königlichen Pflicht sozusagen. Und von daher fand ich es auch eine ganz starke Szene, wie er erst versucht, dann noch als eben starker junger Mann aufzutreten und zu sagen, hier, ich habe das und das geschafft und das und das, aber dann bricht halt alles zusammen, wenn er halt seine Mutter vor sich sieht. Und hat mir auch sehr gut gefallen, die Szene, auf jeden Fall. Ich fand es auch die stärkste Szene aus der Folge.
Da kann ich mir eine Frage am Ende sparen, würde ich irgendwie zustimmen. Ich muss auch sagen, ich habe es ja auf Deutsch geguckt, nicht auf Englisch. Und auch die deutsche Synchro ist da on point. Also funktioniert wunderbar, wie der da rumstammelt, ja. Aber er hat jetzt 2000 alte weiße Männer aus dem Norden fit gemacht und die Unterstützung von Lady Arryn gegen einen Drachen muss dafür einen Drachen als Schutzgut, sage ich mal, fürs grüne Tal absondern. Und dann kommt meine Zweitlieblingsszene. Und zwar haben wir so ein paralleles Anzünden von Kerzen und die Beerdigung von Lucerys. Und ich liebe es immer, wenn Serien oder irgendwas so parallele Dinge so nebeneinander schalten. Dann mal kurz hier da, mal da, mal da. Fand ich richtig gut.
Ja, auch dieses Zögern von Alicent, ne? Bevor sie tatsächlich noch die Kerze anmacht für Luke.
Ja.
Das fand ich auch super gut umgesetzt. Und das immer parallel mit der Beerdigung von Luke, das war schon sehr, sehr stark. Also das war so der emotionale Höhepunkt tatsächlich erstmal. Und dann geht's down in die Abgründe der Seele tatsächlich.
Es geht langsam los, ja.
Oder habt ihr noch was zu den Szenen?
Also ich weiß nicht, wenn du jetzt direkt beim Attentat bist, habe ich noch zwei Szenen davor.
Ich habe erstmal die Beauftragung
von dem Attentat. Ja, genau, okay.
Wo Cheese erstmal Käse isst. Der Kollege, den sie da treffen, der ist da so So, Käse.
Also der wird Käse genannt und der andere übrigens später Blut. Also damit man die beiden, weil ich glaube, es kommt in der Folge nicht namentlich vor, oder?
Heißt der andere nicht zumindest Blood?
Ja, also Cheese and Blood, also Käse und Blut.
Ja, genau. Blood and Cheese. Ja.
Ich meine, dass sie halt nicht genannt werden so, aber ja. Das kann man sich einfach mal vielleicht für später merken.
Genau. Und da fand ich, die Beauftragung war auch genial, weil da wieder Damon ist und er halt sagt, ja, Aemond töten. Und dann fragen die noch so, ja, und wenn wir den nicht finden? Und dann guckt er nur so und dann cut.
Ja.
Und das ist diese Ambivalenz, dieses perfekte im Grauen halten. Who knows, was er jetzt gesagt hat. Mhm. Wer weiß. Und das ist genau das, was on point nice ist.
Von weil er noch sagt, silbernes Haar und dem fehlenden Auge. Oder dem so ein Auge. Ja. Naja. Ich fand's aber auch insgesamt cool, wie er erstmal ans Tor geht und die Wache da besticht. Was du eben meintest, ne, mit der hat das indirekt noch unter Kontrolle, weil er ja mal länger da der Kommandant der Stadtwache war. Fand ich cool. Fand ich die ganze Szene auch cool.
Das war ein Throwback zu der ersten Staffel, wo der einfach diese ganzen Hände abpackt. Und wo der einfach so eine Gewaltorgie entfacht.
Ja. Das war ja. Ja, aber auch irgendwie auch wieder einfach cool inszeniert, wie er da so sneaky auf einmal an diesem Tor auftaucht mit diesem kleinen Geldsäckchen so. Hallo. Es ist so, wie es passt halt so. Also einfach.
Auch immer wenn der seine Shenanigans treibt, dann hat er seine Kapuze auf.
Ja, das stimmt. Immer,
wenn du Damon mit Kapuze siehst, so, weißt du so, oh shit, irgendjemand stirbt gleich. Auch hier, als er seine Bronze Bitch umgehauen hat, hatte der auch mitten am Tag einfach so die Kapuze auf. Damon Gangster. Ja. Welche Szene wolltest du noch ansprechen?
Also vor dem Attentat sind wir noch einmal in Königsmund so mit Aemond und Christian Kraut.
Ja.
Müssen wir jetzt nicht wahnsinnig ausführen von mir aus, aber einfach, dass die beiden mittlerweile so ein bisschen am Bandeln sind und beide eher den Gewaltpfad wählen würden.
Sind halt auch beides nicht die größten Denker in Westeros, ne? Also es ist so das Gefühl, die sind eher Männer der Tat, so. Und als dann Otto auch vorbeikommt und sagt so, ich plante hier was ohne mich. Also, ich meine, die sind jetzt auch nicht so die Besten in irgendwelchen Intrigen schmieden oder sowas. So.
Ja.
Ja, offenbar nicht, ja.
Das wäre, glaube ich, ein sehr schlechtes Verbrecher-Duo,
die beiden. Was ich mich gefragt habe, ob Kristen da wieder on duty war eigentlich und dann einfach dann nur chillt, weil Otto sagt dann, irgendwann gehen sie wieder auf ihren Posten.
Ja, stimmt.
Und ich dachte so, Kristen, was ist los? Du machst deinen Job wirklich grauenhaft. Und das seit Jahren. Also, der kriegt echt keine Sympathiepunkte, der Kollege.
Ja, vielleicht hat er auch verstanden, geh auf deinen Posten, hat er ein bisschen anders interpretiert.
Möglicherweise.
Habe ich dann deine Tochter gehört?
Zu wem soll ich gehen? Na gut.
Wenn du das sagst. Ja, dann kommen wir aber zu der Endszene mit dem Attentat.
Blood and Cheese. Ja. Wie starten wir dann?
Ja, erstmal auf jeden Fall, wie du am Anfang schon mal angeteasert hast, Tobi, interessant, wie frei die sich da bewegen können.
Ja.
Also die laufen halt erstmal so ein bisschen hoch, dann einmal quer durch den Thronsaal. Ja. Dann denkst du, okay, alles klar. Ja. Also dass sie so einmal quer durch den Thronsaal einfach laufen, das fand ich schon fast ein bisschen weird.
Aber ich meine, sie haben ihn als Rattenfänger in dem Schloss etabliert so.
Ja.
Aber ich fand's auch ein bisschen much. Also das war schon so ein bisschen.
So direkt und vor denen Wachen her. Stehen und so, ja.
Insgesamt mal abgesehen von Christian Kraut sind sehr wenig Wachen in der ganzen Endszene da.
Muss ich auch sagen.
Ein paar zu wenig meiner Meinung nach.
Ja. Habe ich auch gedacht, auch als später dann Helena da durch die Gänge läuft.
Ja.
Auch wenn Christian Kraut seinen Posten verlassen hat, mag ja sein. Aber so zwei, drei andere, die da irgendwo rumstehen.
In irgendeinem Gang.
Ja, das wäre schon jetzt nicht so komplett.
Vor irgendeiner wichtigen Tür.
Ja.
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar nehmen die Käse und Blut, nehmen ja diesen Hund mit.
Mhm.
Warum? Ich habe mich bis zum Ende gefragt, warum ist das Tarnung, weil Rattenfänger einen Hund dabei haben?
Ich glaube, also ich habe es auch als Tarnung interpretiert, dass Leute halt ihn erkennen, weil er diesen Hund dabei hat. Weil er halt vorher schon mit diesem Hund durch das Schloss läuft. Und dass dann vielleicht niemand nachfragt, weil, ah ja, das ist der Rattenfänger mit dem Hund. Und das war so meine Interpretation. Aber es führt auch zu dieser lustigen Szene, wo der die Leiter hochgeht. Der Kollege da mit seinen drei Sachen und dann bringt den Hund auch noch mit.
Und du denkst so, okay, und der musste sogar die Fackel halten.
Aber das war, glaube ich, einfach nur ein Joke. Also das war einfach nur so, ja.
Ich fand auch spannend in der Szene, wo die durch den Thronsaal gehen. Da ist ja Egan mit seinen Freunden ein bisschen betrunken am Witzeln und auch über den Titel von ihm. Und da bin ich gespannt, wie das auf Englisch übersetzt wurde. Es war ja einmal Egan der Kräftige.
Ja, es war Egan Strong.
Ja.
Ist ja.
Vielleicht Egan der Kräftige.
Nee, aber das war die Übersetzung.
Ja, nee, aber dann kommt ja noch eins.
Ja, kann ich dir sagen?
Ja.
Dragon Cock.
Ja, okay. Auf Deutsch ist es Egan der Drachenschwengel. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen.
Was?
Der Drachenschwengel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der immer in den Thronsaal betritt und das so, Egan der Drachenschwengel.
Kommt, haben sie aber eine Sache dann im Deutschen verkackt. Weil Egan Strong ist halt diese Anspielung darauf, dass ja die Söhne von Rhaenyra Strongs angeblich sind.
Ja, aber es ist ja auch Kraftkräftige.
Achso, ja, aber kräftig.
Ja, kräftig, ja.
Passt, ich verstehe, was du meinst, aber
ja.
Bei Strong funktioniert es besser, weil es das gleiche Wort direkt ist, ja.
Ja, okay, aber ist nicht immer so gut machbar.
Ja. Ach ja, ich nenne ihn Egan, der Drachenschwengel.
Ja.
Ja, schön.
Dann kommen wir zum Eingemachten.
Ja.
Und das ist etwas, wo sie dann doch schon sehr viel vom Buch verändert haben, tatsächlich. Muss ich, also hast du die Passage im Kopf?
Ja, aber ich finde, ja, die haben was verändert, ich finde es aber nicht dramatisch.
Nee, es ist nicht dramatisch, der Kern ist immer noch da. Aber sie haben es ein bisschen lascher gemacht, finde ich.
Hat mir aber gereicht.
Ja.
Ja, Marcel, was ist denn passiert? Auf wen treffen denn Käse und Blut?
Ja, also im Prinzip, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, weil die tippeln da erstmal noch durch ein paar Räume rum und suchen, aber dann treffen sie halt wieder die Helena. Hm. Beziehungsweise man sieht dann eben, dass der Blatt, glaube ich, oder was?
Der Käse.
Cheese, so rum was. Dass Cheese eben die Helena schon quasi gekidnappt hat und ihr auch ein Messer an den Hals hält. Und dann geht's halt darum, okay, da sind ja noch zwei andere Kinder. Und da erfährt man dann offensichtlich auch, was der Daemon noch gesagt hat. Nämlich offensichtlich einfach nur a son for a son. Das heißt, also eben einen Sohn für einen Sohn. Und dann kommen die zwei halt auf die Idee, ja, Moment mal, die haben auch silbernes Haar. Das ist auch ein Sohn. Wir haben jetzt den Aemon zwar nicht gefunden, aber dann nehmen wir stattdessen einfach einen von den beiden. Und dann, was ich dann ein bisschen skurril fand, war dann die Frage mit, okay, wer von denen ist Mädel, wer ist Junge? Und da muss ich sagen, da fand ich es schon ein bisschen seltsam, weil die Idee kommt ja kurz auf, dass sie sagen, ja, schau halt einfach nach. Und dann sagt er, ja, nee, aber hier die Königin, die wird uns einfach sagen, welcher von beiden der Junge ist. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, ja, blufft die Königin jetzt oder nicht? Und da dachte ich mir, ja, aber das Risiko würde ich doch als Bandit in dem Moment nicht eingehen, oder? Also da schaue ich doch einmal kurz einfach selber nach, bin hundertprozentig sicher. Also das fand ich dann ein bisschen seltsam, dass sie sich dafür entscheiden, da dieses Vertrauensspiel mit ihr zu spielen. Aber dann auf jeden Fall krass, wie sie es einfach durchziehen. Also das, muss ich sagen, hat mich dann doch auch ein bisschen
schockiert.
Erwischt, ja. Ich dachte, okay, da wird es weggeschnitten und dann erfährt man irgendwas oder vielleicht passiert auch noch irgendwas, dass es dann doch nicht so kommt. Mhm. Aber nee, das wird dann einfach knallhart durchgezogen.
Zumindest akustisch.
Ja.
Und das war
das hat auch gereicht. Genug.
Ja, das war schon, das war schon eben.
Also seit Zone of Interest weiß ich, reine Akustik kann schlimmer sein, als wenn man was sieht.
Ich fand auch irgendwie die Reaktion von Helena irgendwie im ersten Moment nicht logisch, aber nachvollziehbar irgendwie. Die ist ja im absoluten Schock. Also die greift dann einfach das andere Kind und läuft einfach weg, macht keinen Ton, läuft einfach, guckt sich nur so um. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in so einer Schocksituation bist, also man denkt ja, die ruft jetzt nach Hilfe oder sowas. Aber die ist ja sowieso so ein bisschen in sich gekehrter Mensch. Und man kann sich schon vorstellen, dass sie dann einfach so in sich verzogen reagiert quasi. So. Also das so. Fand ich stimmig. Nur, dass da halt nirgendwo Wachen sind, war schon ein bisschen komisch.
Und dass Käse und Blut die haben laufen lassen. Also dann ja. schon. Also ich finde es gut, weil dass sie das nicht komplett noch mitbekommen muss, ist ja nett. Aber tendenziell hätte ich jetzt gesagt, wenn ich so ein Verbrecher wäre, ich mache jetzt den Job fertig und dann versuche ich möglichst heimlich zu fliehen und nicht. Hm. Also heißt nicht, dass man die töten muss, aber man hätte die ja irgendwie einsperren können. Ich weiß es nicht.
Ja, aber das hängt auch wieder zusammen mit dem Wachenproblem.
Ja.
Dieses, dass sie ja offenbar auch keine wirkliche Sorge hatten, dass da sofort jemand kommt, sondern sagt im Motto, ja, die muss jetzt eh erstmal um 8 Gänge laufen, bis da die nächste Wache irgendwo steht vielleicht. Von daher, ja.
Beziehungsweise bis die nächste Wache im Bett vor zu finden ist.
Ich wollte sagen, sie hat ja schon die nächste Wache gefunden.
Ja, stimmt. Ja. Sie ist straight zur nächsten Wache gelaufen.
Ja.
Gute Frage, ob sie na, wusste sie das dazwischen? Weil sie hat ja auch gar nicht so darauf reagiert, in der Situation.
Aber ja, ich wollte sagen, also ich glaube.
Aber auch, ich denke schon. Guck, und da ist nämlich wieder das, was ich eben schon mal angesprochen habe. Im Buch ist es so, dass Blood and Cheese wissen, dass Helena am Abend mit ihren 3 Kindern Alicent besucht. Immer. Also jeden Abend. Und sie sind quasi in dem Gemach von Alicent. Und Blood and Cheese dringen da ein und nehmen Alicent gefangen und warten darauf, dass die hochkommen. Und die Sache ist, also Alicent ist in dieser Situation mit drin und schläft nicht währenddessen mit Kristen Cole.
Ja, 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 ja.
Und das ist natürlich schon wieder so ein leichter Charakter-Slender, so dass du sagst, okay, sie war, währenddessen hat sie sich vergnügt mit der Wache, die eigentlich auf die aufpassen sollte. Wo ich wieder dachte, so, ja, interessanter Take, aber ist schon wieder ein bisschen negativer für Alicent, als es sonst im Buch war.
Aber mehr Konfliktpotenzial.
Und es erklärt eben auch mehr, warum sie es überhaupt geschafft haben, da hinzukommen. Weil man halt quasi zeigt, ja gut, der Hauptverantwortliche ist halt mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja, das stimmt.
So, ne, das hast du sonst ja auch nicht. Also es, ja, hat für und wider, würde ich mal behaupten.
Ja. Ja. Und eigentlich gibt es noch einen dritten Sohn von der Königin.
Ja, weil das Brutale im Buch ist ja eigentlich, dass Blood and Cheese, also es gibt einen dritten Sohn, es gibt einen zweiten Sohn und die nehmen die beiden Söhne gefangen. Und halten den beide Messer an den Hals und sagen dann zu Helena, wähle, welcher Sohn leben soll. Und dann entscheidet sich Helena für Jaehaerys, den Älteren. Mhm. Und dann schneiden sie die Kehle von Jaehaerys durch. Also von dem anderen quasi.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt so brutal. Und sagen vorher noch dem kleinen Jungen ins Ohr, deine Mutter will, dass du stirbst. Und dann hauen die ab. Also das Buch ist dann noch ein bisschen darker und noch ein bisschen evler. Ich kann verstehen, dass sie das nicht unbedingt in der Serie.
Ja, und es ist ja Geschichte. Und das kann ja auch sein, dass das einfach in der Geschichtsschreibung von Game of Thrones überinterpretiert wurde.
Ja,
das kann. Und in Wirklichkeit so geschehen ist.
Kann sein.
Ja. Wer weiß. Ja. Genau, dann ist Helena bei Alicent im Zimmer. Also auch wie leicht man, abgesehen davon, dass Christian Kraut nicht vor der Tür stand, wie leicht man bei der Königin ins Zimmer kam, bei dem Prinzen ins Zimmer kam.
Das war die läuft ja wirklich 3 Gänge lang oder sowas.
Ja, und ja, ja.
Da denke ich mir, hätte man nicht auch den Einbruch, sag ich mal, von Käse und Blut, hätte man da nicht hin und wieder, dass die mal irgendwo langschleichen, sich irgendwo verstecken.
Ja, oder zumindest an Wachen vorbeigehen, die Wachen nicht reagieren, weil das ja ein Rattenfänger
auch das noch,
ist. Hätte man ja, hätte ich gekauft, also wenn die einfach so an Wachen vorbeigegangen wären.
Ja.
Ja, und Alicent und Christian da, die schließen noch die Tür nicht mehr ab. Denen ist wirklich alles egal.
Dass die nicht einfach weitergemacht haben, war auch alles.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Parallele zu der letzten Folge von der ersten Staffel.
Ja, ist richtig.
Den Close-up auf das Gesicht von Alicent.
Nachdem Helena gesagt hat, sie haben den Jungen getötet.
Genau.
Ja. Und fand ich geil.
Fand ich auch
nice. Also auch wieder dieser Shot, ähnlich wie bei Rhaenyra am Ende. Ich liebe es immer, wenn es so rund gemacht wird.
Und ich hatte halt vom Gefühl, nach der ersten Staffel habe ich gedacht, okay, jetzt sind alle Team Schwarz. Und dann kommt der Blood and Cheese Punch vom Team Schwarz. Und die Stimmung kippt bei den Zuschauern. Und alle sind Team Grün. Weil Blood and Cheese halt so evil ist im Buch. Und ich dachte, sie machen es so. Jetzt aber nach der Folge habe ich eher so das Gefühl, so ja, Rhaenyra war da ja nicht involviert. Damon hat das ein bisschen falsch rübergebracht. War ein Kommunikationsproblem. Also, wie das oft so ist,
ja.
Da ist die E-Mail nicht richtig angekommen.
Ja.
Das ist eher Autocorrect.
Genau, Autocorrect. Da hat jemand den leicht sarkastischen Unterton nicht richtig mitgelesen.
Genau. Ja. Ich muss beim nächsten Mal ein Meeting machen.
Ich wollte nicht, dass ihr den Kopf mitbringt. Heute.
Ja.
Aber ich denke, da ist ja immer noch Potenzial, ja, weil beide werden ja, und das ist ja klar, beide Parteien werden nach den beiden Toten ja sich nicht mehr an sich halten, sag ich mal, beziehungsweise jede Gewalt akzeptieren. Von daher finde ich es noch bis dato okay. Und ich fand es eine coole Auftakt-Episode, um wieder so langsam reinzugrooven.
Ich hätte es auch so zusammengefasst als Auftritt-Episode mit kleinem Paukenschlag zum Abschluss schon mal. Ja. Der so richtig auch das große Orchester einläutet, so gefühlt.
Auf jeden Fall richtig Bock auf nächste Woche.
Ja. Und auf übernächste und überübernächste.
Und wir hoffen, ihr auch. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die erste Folge empfunden habt. Und ja.
Ja, aber vielleicht noch
was. Ob ihr immer noch Team Schwarz seid.
Ja, genau, ob ihr noch Team Schwarz seid. Vielleicht auch, was eure Lieblingsszene war. Das gab aber durchaus. Jetzt, wenn man das so durchgeht, dann merkt man erstmal, wie viele Szenen es dann auch doch wieder sind. Ne? Also auch das wird mich natürlich interessieren. Mhm.
Mein Editor-Herz schmerzt auch gerade.
Du schaffst das, Niklas.
Ja, ja. Du schaffst das. Von daher.
Damit rappen wir das hier ab, damit Niklas weiterarbeiten kann. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.